Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Werbung Ende.
Also ich glaube, Leute trampeln oft so ein bisschen auf mir rum und ich merke das erstmal gar nicht, bis ich dann entweder von außen auch darauf aufmerksam gemacht werde oder halt irgendwann mal darüber nachdenke, so wie war das eigentlich damals, und dann fällt es mir auf.
Herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Heute ist die Lilly bei mir und Lilly kommt mit dem Problem, dass sie einfach nicht konfliktfähig ist. Sie kann ihre Standpunkte überhaupt nicht vertreten und was sie ganz besonders belastet, sie kann durch ihre starke Konfliktscheu auch nicht für andere eintreten. Zum Beispiel für einen Freund, wenn ihre Eltern rassistische Kommentare machen. Und darunter leidet sie sehr. Und es ist nicht nur so, dass ihr vielleicht nicht die richtigen Worte einfallen, sondern sie friert geradezu ein. Sie geht richtig in den Freeze-Modus. Und da wollen wir mal tiefer tauchen, was dahinter steckt und vor allem, wie sie es schaffen kann, da rauszukommen und sich selbst besser zu spüren und dann doch mal das ein oder andere Argument vorzutragen. Hallo Lilly, herzlich willkommen in Trier, wenn auch bei etwas regnerischem Wetter. Wir haben ja noch Winter. Aber welches Thema führt dich denn in die älteste Stadt Deutschlands sozusagen, zu mir in den Podcast?
Ja, hallo Steffi, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich schon sehr lange begleitet. Ich habe so das Problem, dass ich in Konfliktsituationen oder in Situationen, die Haltung von mir erfordern, so ein Gefühl habe, einzufrieren. Also ich kann dann einfach nichts mehr sagen. Ich habe auch Beispiele dazu mitgebracht. Es kann in Streitgesprächen sein mit Partner, Freunden, wie auch immer. So, wir diskutieren über irgendwas oder meistens bin ich sowieso schon von vornherein so eher der ruhigere Part und kann dann irgendwann einfach eben, ich sitze da und sage einfach nichts mehr. Es ist so, als sei ich wie in so einer Wolke fast schon und ja, versucht es so von mir abzuschirmen. Passiert aber auch in Situationen, die eigentlich andere betreffen, also die dann Loyalität und eben ja Haltung von mir erfordern würden. Also es gab eine Situation bei meinen Eltern, die meinen Verlobten oder ja rassistisch behandelt haben, muss man schon sagen. Und ihn auch mal vor der Tür haben stehen lassen und ich stand da und wusste nicht, was tun. Also ich habe zu meinen Eltern in dem Moment nichts gesagt. Ich bin sogar noch mit reingegangen und habe ihn quasi mitstehen gelassen. Er hat zwar in dem Moment auch zu mir gesagt, ja, geh rein, so ist alles gut so quasi, aber war es natürlich nicht so. Natürlich wäre es richtig gewesen, wütend zu sein oder
Stellung
was zu sagen.
Zu beziehen,
genau, ja. Stellung zu beziehen, ja. Aber auch in Situationen, die bei mir irgendwie Grenzen überschreiten, also Beispiel mit meiner Schwester, die dann sagt, ja, ich kann deine Beziehung jetzt nicht ernst nehmen, weil deine Beziehungen früher waren ja auch alle eben nicht ernst und so quasi, es waren ja so viele, da kann ich dich heute nicht ernst nehmen. Auch in solchen Situationen sitze ich dann da und denke mir so, ja,
Also du bist eigentlich ziemlich wehrlos.
Ja, kann man, also ich weiß nicht, ich könnte mich wahrscheinlich schon wehren, aber in dem Moment kann ich es nicht, ja.
Du sagtest, du würdest quasi einfrieren. Und einfrieren ist ja jetzt keine Charakterschwäche, sondern im Grunde ein ganz alter Schutzmechanismus, der dich beschützen soll. Vor was eigentlich genau? Warum hast du gelernt in deinem Leben, dass es besser ist, ganz ruhig zu sein? Also
ja, um nicht anzuecken, nicht angegriffen zu werden, um dazu zu gehören, würde ich mal sagen.
Also du hast früh gelernt, Konflikt zerstört die Bindung.
Ja.
Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit, was da los war, dass du bis zum Einfrieren hin konfliktscheu bist? Weil dieses Einfrieren ist ja auch ein sehr starker Schutzmechanismus. Ja, unser Nervensystem kennt ja archaisch und evolutionär nur drei richtige Möglichkeiten, wenn der Mensch angegriffen ist. Das ist entweder die Flucht, also Flight, oder der Angriff, Fight, oder eben das sich totstellen, ja, Freeze. Und das sind halt alles drei archaische Stressreaktionen. Und diese Muster sind uralt. Das heißt, wenn wir uns bedroht fühlen, und anders als früher in der Evolution geht es hier nicht um gefährliche Tiere oder sonst was, sondern wir können uns auch wahnsinnig bedroht fühlen auf der sozialen Ebene. So wie die Lilly eben auch, so eine Angst vor Ablehnung, so eine Angst, irgendwie keine Zuwendung mehr zu bekommen, dann ist das eine ganz, ganz starke Bedrohung fürs Nervensystem. Denn auch hier, archaisch gesehen, Ausschluss aus der Gruppe hat früher den sicheren Tod bedeutet. Und Lilly geht dann eben in diese Freeze-Reaktion, was darauf hindeutet, dass sie eben sehr früh gelernt hat, dass weder Flucht noch Kämpfen irgendetwas bringt. Und das ist ja dann ein sogenannter Todstellreflex. Und da ist einfach ihr Nervensystem viel, viel stärker und ihre Emotionen als ihre Vernunft und das rationale Denken. Das wird halt in dem Moment blockiert. Und das war in ihrer Kindheit auch eine durchaus sinnvolle Reaktion. Nur heute macht es eben nicht mehr so viel Sinn. Und ganz wichtig ist, dass sie halt lernt, auch zu unterscheiden, nicht wo bin ich im Recht oder was soll ich jetzt sagen, direkt dieser Druck, sondern erstmal vielleicht lernt, auf welchem Modus bin ich gerade. Bin ich gerade in meinem Schattenkind oder bin ich in meinem Erwachsenen-Ich? Und schauen wir mal weiter, wie das Gespräch jetzt verläuft und wo wir da noch in die Tiefe gehen können. Erzähl uns mal ein bisschen von deiner Vergangenheit, warum es wichtig war für dich als Kind, als Jugendliche, den zu entwickeln.
Also woher jetzt eben so dieses komplett nichts mehr sagen kommt, eben weiß ich nicht ganz genau. Also ich bin ja Diabetikerin, seit ich 4 Jahre alt bin. Und ich glaube, das war so ein Teil meiner Kindheit, bei dem eben andere Kinder oft so mich so als anders gesehen haben. Und klar, es gab damals auch noch nicht die Technik, die es heute gibt. Und deshalb, ja, wurde ich natürlich auch anders behandelt. Also es gab viele Sachen, die durfte ich nicht essen oder habe dann irgendwie eine Sonderbehandlung bekommen deshalb. Aber ich glaube, was auch ein sehr großes Thema war, ist meine Mutter. Also meine Mutter ist alkoholkrank schon seit vielen, vielen Jahren, hat mich und meine Schwestern teilweise auch emotional vernachlässigt. Ich denke, aufgrund der Erkrankung. Und sie war eben so ein bisschen, ja, so unberechenbar. Also ist dann oft irgendwie ausgerastet. Und ich erinnere mich schon, damals habe ich mich total zurückgezogen. Meine Schwestern waren da eher so, dass sie auch mal was gesagt haben, aber dann wurde halt gleich mal eine Woche nicht mit denen geredet, wenn man mal Widerstand gegeben hat. Und das habe ich da so mitbekommen. Aber ich war schon damals eher so die, die sich direkt zurückgezogen hat.
Ja, das ist ja zum Teil eine Temperamentsfrage, auch eine Frage der Geschwisterkonstellation. Wenn deine Schwestern schon mehr nach vorne gegangen sind, dass du gedacht hast, nicht jetzt ich auch noch, gibt es ja noch mehr Ärger. Aber du hast ja schon viel auch am Modell gelernt von deinen Schwestern. Dann hat die Mutter bis zu einer Woche nicht mit denen gesprochen. Deine Mutter war unberechenbar. Das ist ja emotional auch sehr bedrohlich für Kinder. Und ist öfter laut geworden. Ja? Also kann man sich schon gut vorstellen, wie wichtig für dich dieser Selbstschutz eigentlich war. dich lieber unsichtbar zu machen, damit es dich nicht so trifft.
Ja.
Beziehungsweise um vielleicht auch noch ein bisschen Bindung von deiner Mutter abzubekommen.
Mhm. Ja, ich glaube, lange war es auch so, dass ich dann eben so alles runtergeschluckt habe, was ich eigentlich ihr ins Gesicht hätte sagen müssen. Und vor ein paar Jahren war es dann auch so, dass ich ihr mal so mein Herz in einem Brief ausgeschüttet habe und die Reaktion darauf war auch wieder nichts. Die Reaktion war, ich bin jetzt sauer, ich spreche jetzt ein halbes Jahr nicht mit dir. Und als ich sie dann nach einem halben Jahr oder als wir nach einem halben Jahr darüber gesprochen haben, habe ich ihr davor gesagt, so bitte lies den Brief nochmal, damit wir darüber sprechen können. Und sie hat dann gesagt, so ich habe mir den nicht nochmal durchgelesen, weil es ist zu hart für mich. Also auch da war dann so unter den Teppich kehren und nicht darauf eingehen, was eigentlich so
meine... Ja, aber erstmal auch ein halbes Jahr von deiner Mutter aus Kontaktentzug, habe ich das richtig verstanden?
Also es war so ein bisschen beidseitig, weil davor dann eben auch so dieses Thema mit diesem rassistischen Kommentar meinem Verlobten gegenüber passiert ist. Aber daraufhin kam eben erstmal mein Brief, weil ich dachte, auch da wieder so, vielleicht kann ich so irgendwie was retten oder vielleicht hat sie das ja gar nicht so gemeint. Also auch wieder total, ja, bescheuert, anders kann ich es ja nicht sagen. Also wenn sowas passiert und ich versuche es noch schön zu reden, ist ja auch nicht normal.
Ich weiß nicht, ob das bescheuert ist oder einfach ein Ausdruck, ist das nicht einfach ein Ausdruck deiner Bindungssehnsucht zu deiner Mutter, die ja nie wirklich erfüllt wurde?
Ja.
Also für mich hört es sich so an, dass du schon als kleines Mädchen ganz viel dafür getan hast, damit Mama lieb ist und es heute im Grunde auch noch tust. Also ich sag mal, das kleine Mädchen in dir, da ist diese unerlöste Sehnsucht nach Mutterliebe, oder?
Ja, schon. Aber ich denke mir dann, ich könnte ja eine neue, schöne Bindung zu meinem Partner haben, die ich ja dadurch total kaputt mache, weil er sich natürlich verraten von mir fühlt und illoyal behandelt von mir fühlt, wenn ich eben in solchen Momenten dastehe und vielleicht maximal sage, nee, ist so nicht, aber nicht, ansonsten passiert da nichts. Also da ist dann keine Konsequenz daraus. Und erst jetzt nach 2 Jahren, also jetzt vor ein paar Wochen, habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich den Kontakt abbrechen möchte und eben nichts mehr von ihnen hören möchte. Aber es hat halt auch 2 Jahre gedauert.
Mhm. Ja. Aber diesen Schritt bist du jetzt gegangen?
Ja.
Nur deinem Partner zuliebe oder auch hast du so eine gewisse Hoffnung begraben oder was hat dich motiviert, jetzt dort diesen Schritt zu gehen?
Also beides. Zum einen habe ich mir immer wieder klar gemacht, was eigentlich alles so vorgefallen ist. Also eben wie wenig sie auch für mich da waren. Also auch beide, auch mein Vater. Aber auch, weil ich meinem Partner eben loyal gegenüber sein will und das die ganze Zeit nicht war. Aber es ist halt so ein sehr, sehr später Schritt. So, es hätte halt viel früher meiner Meinung nach passieren müssen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke.
Ich höre so, du bringst so ein bisschen wenig Verständnis für dich selber auf. Also du hast, ich sage ja immer, es gibt Teil A und Teil B eines Problems. Teil A ist in deinem Fall, ich schaffe es nicht, im richtigen Moment Stellung zu beziehen.
Ja.
Und Teil B ist, ich bin scheiße, weil ich es nicht schaffe im richtigen Moment. Ne? Ja. Also dann kommt ja, noch absolut. Dann kommt ja noch die Selbstabwertung obendrauf. Mhm. Und ja, was da so ein bisschen fehlt, ist so dieses Selbstmitgefühl oder Selbstverständnis. Weil wenn du sagst, du hattest eine alkoholkranke, unberechenbare Mutter, hast du ja auch ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Und ich denke, dass du viel verletzt worden bist. Also, dass da viele Verletzungen sind, Ungerechtigkeiten, ja, wenig Vorhersehbarkeit, Zurückweisung, dass sich eben dieser Schutzmechanismus sehr früh rausgebildet hat und dein ganzes System, ich meine, Freeze, das geht ja in Richtung Trauma und Dissoziation schon, die Angst einfach stärker ist als die Vernunft, ja.
Mhm.
Wenn die Emotion stärker ist, da sind wir dann ziemlich auf verlorenem Posten und das ist ja auch das, was du erlebst, dass du dich da auch als so ohnmächtig erlebst, also dass du das nicht einfach so abschalten kannst.
Ja, total.
Ich würde aber gerne, bevor wir das alles noch vertiefen, kurz mal erfahren, wie ist denn die Rolle deines Vaters in dem ganzen System?
Also er hat eigentlich die gleiche Rolle, die ich jetzt habe, würde ich mal sagen. Also er ist so der Feige, der also in Streitsituationen zwischen meinen Eltern habe ich halt oft mitbekommen, dass er dann einfach ja eben ruhig war und einfach nur, ja, mache ich dann. Und also es gab keine Konfliktgespräche oder Diskussionen so richtig, sondern irgendwann ist er vielleicht mal explodiert, aber eigentlich war er der so obendrauf bekommen hat und dann gemacht hat, was meine Mutter gesagt hat. Und
das heißt aber auch, dass er nicht für euch eingetreten ist.
Nee, also er war beruflich auch viel unterwegs und auch als es mit der Erkrankung meiner Mutter schlimmer wurde, sie dann auch im Krankenhaus war und so weiter, war es eigentlich genauso. So hat er sich so ein bisschen, war viel unterwegs weiterhin und wir Kinder standen eigentlich da und haben uns so ein bisschen um sie gekümmert. Also nicht nur, er hat sich auch gekümmert, aber ja, er hat sich da schon sehr rausgenommen, finde ich.
Ja, das heißt, dein Vater war eigentlich auch keine sichere Bindungsperson?
Also wenn ich so an meine frühe Kindheit, also vielleicht so bis ich 10 Jahre alt war, denke, dann habe ich schon immer irgendwie so ein schönes Bild mit ihm im Kopf. Aber eigentlich war er viel unterwegs und hat, glaube ich, von vielem auch gar nicht so viel mitbekommen.
Ja. Okay. Das heißt, du hattest wenig äußeren Halt als Kind.
Ja. Und vor allem, also auch so in meiner Jugend, also als Kind, würde ich noch sagen, haben sie sich sehr eben um meinen Diabetes gekümmert und versucht, mir da das Leben irgendwie leichter zu machen. Aber gerade in meiner Jugend, wenn ich heute so zurückdenke, und sie sagen das auch oft, haben das so als freiheitliche Erziehung viel dargestellt, aber ich finde, dass es eher in Richtung Vernachlässigung ging. Also es war, denen war eigentlich ganz egal, wo ich unterwegs bin, mit wem ich unterwegs bin. Ich glaube, das wissen sie teilweise bis heute nicht. Bin dann auch in falsche Kreise geraten und hat sie eigentlich nicht interessiert. Und selbst als sie es mitbekommen haben, also ich hatte dann auch mal einen Ex-Partner, der gewalttätig war, dann haben sie nie gesagt, ich soll zur Polizei gehen, aber wirklich was gemacht haben sie auch nicht. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mal das verlangen kann, weil ich war schon 20 damals. Aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich mir wünschen, dass Eltern da mehr machen, als nur zu sagen oder einen zur Polizei zu begleiten und sonst nichts tun. Ja.
Ja.
Werbung.
Ich bin ja schon ein Weilchen erwachsen und seit ewiger Zeit auch selbstständig. Und das klingt nach ganz viel Freiheit, aber es bringt auch viel Verantwortung mit sich. Und ich denke manchmal, es ist schon ganz schön krass, um was ich mich alles kümmern muss. Und bei vielen Dingen steht auch erstmal ein Telefonat dazwischen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber telefonieren ist für mich einfach nochmal so ein extra To-Do, das ich gerne aufschiebe. Dieses "Ich mache es später" fühlt sich im Moment gut an, aber eigentlich macht es die Sache nur noch größer im Kopf. Und genau deshalb finde ich Frank so angenehm. Frank ist ein günstiger Mobilfunktarif im D-Netz, den ihr komplett per App abschließen und verwalten könnt. Also ohne Vertragslaufzeit, ohne Warteschleife, ohne unangenehme Hotline-Gespräche. Ihr ladet einfach die App runter, aktiviert eure eSIM und könnt direkt starten. Für alle, die gern Dinge schnell, unkompliziert und ohne viel hin und her erledigen, ist das wirklich ein kleiner Alltags-Game-Changer. Ein Problem weniger auf dieser ewigen Erwachsenwerden-Liste. Mit Frank bekommt ihr 25 GB für 10 Euro im D1-Netz. Und wenn ihr noch mehr Datenvolumen braucht, könnt ihr auch 50 GB für 15 Euro buchen. Mit dem Code STAHL5, großgeschrieben, bekommt ihr zusätzlich 5 GB extra. Also App laden, eSIM aktivieren und mit Frank unkompliziert loslegen. Den Code STAHL5 nicht vergessen, damit bekommt ihr 5 GB extra.
Und wenn du mal so ganz tief in dich hineinspürst, welche Gefühle sind denn da so, wenn du dich an deine Kindheit und Jugend erinnerst? Hast du sowas wie so ein vorwiegendes Gefühl zu deiner Kindheit?
Einsamkeit.
Einsamkeit, ja. Okay.
Ja, also eben, ich hatte jetzt auch nicht so tiefgehende Freundschaften. Eben mit meinen Eltern, war die Bindung eher so, würde ich mal sagen, über die Krankheit da, weil ich halt so das Sorgenkind war. Aber dass man sich wirklich so mit meinem Innersten beschäftigt hätte, gab es nicht, nee.
Also du hast dich häufig auch gar nicht richtig wahrgenommen gefühlt.
Ja.
Und da ist Einsamkeit.
Ja.
Wo Einsamkeit ist häufig die Verlustangst auch nicht weit.
Ja, das kann ich bestätigen, ja. Ja. Also ich, ja, eben mit meinen Eltern hat es ewig gedauert, bis ich da überhaupt mal verstanden habe. Also ich habe sie ganz lange auch schön geredet. So, nee, tolle Familie, alles ist super bei uns. Und ja, meine Mutter hat ein Alkoholproblem, aber an sich so quasi ist ja alles gut. Ja, es ist, ich weiß auch nicht.
Also du hast es dir lange schön geredet, das ist ja auch so ein Mechanismus, um in der Bindung zu bleiben, ne? Denn erst wenn du den Tatsachen ins Auge siehst, musst du ja zu einer klaren Entscheidung kommen, eventuell eben auch aus der Bindung auszusteigen, was du ja jetzt auch erstmal gemacht hast.
Mhm.
Also ich halte einfach fest, in dir wohnt ein kleines Mädchen, das sich nach sehr viel Bindung sehnt und schon sehr früh gelernt hat, Bindung gibt es nicht unter der Bedingung, dass ich ich selbst bin, sondern unter der Bedingung, dass ich mich ganz stark anpasse.
Ja. Also auch mit meinem Partner jetzt, eben wie gesagt, in Streitgesprächen ist es auch so, da mal eben Stellung zu beziehen und auch Verantwortung zu übernehmen für Fehler ist schwer. Und eben auch mit meinen Eltern da wirklich mal einen Cut zu ziehen oder von vornherein eben, wenn sie Grenzen überschreiten, zu sagen, so stopp mal, so kann ich nicht.
Ja, wie ist es denn? Also manche konfliktscheue Leute oder nicht selten ist es ja auch so, dass sie oft auch gar nicht so eine klare Meinung haben oder gar nicht so wissen, wo die Grenze ist. Wüsstest du denn, was du sagen würdest, wenn du reden könntest?
Nee, also das, was du gerade gesagt hast mit den Grenzen, geht mir, glaube ich, auch so, dass ich oft auch meine Grenzen gar nicht spüre. Also das Einzige, wo ich dann mal sage, stopp mal, ist irgendwie, wenn man beleidigt wird oder so. Aber alles andere, es gibt ja auch, also nicht nur Beleidigungen überschreiten Grenzen, sondern gibt ja auch eben Taten oder ja. Also ich glaube, Leute trampeln oft so ein bisschen auf mir rum und ich merke das erstmal gar nicht, bis ich dann entweder von außen auch darauf aufmerksam gemacht werde oder halt irgendwann mal darüber nachdenke, so wie war das eigentlich damals, und dann fällt es mir auf.
Das ist ja häufig so bei Konfliktscheuen, dass es oft erst im Nachhinein die Erkenntnis kommt, weil in dem Moment ist ja dieses reflexartige, ich will die Beziehung jetzt nicht gefährden.
Mhm.
Und das beinhaltet eben häufig auch, dass man den Konflikt nicht nur scheut, sondern ihn oft auch gar nicht erst bemerkt.
Ja.
Und das ist ja das, was du berichtest. Lilly, wenn du ihn bemerken wolltest, wenn du jetzt sagen würdest, ich treffe jetzt mal eine neue Entscheidung, ich will das jetzt mal merken, und zwar nicht erst 3 Tage später oder wenn mich irgendjemand anderes drauf anspricht, sondern ich würde das gerne mal früher merken. Hast du eine Idee, wie dir das gelingen könnte?
Also ich glaube, es ist so ein, ja, wahrscheinlich sich vorher schon bewusst sein über, was ist denn die Grenze, aber eben, das habe ich schon oft versucht und dann kommen wieder Situationen und dann ist es wieder wie immer, dann sitze ich wieder da und erstarre, ja.
Ich habe mal eine Idee, vielleicht kannst du mit der Idee was anfangen.
Mhm.
Häufig ist es ja so, dass man schon was merkt, aber es ist sofort beiseite schiebt und relativiert. Also eine Freundin macht irgendeine grenzwertige Bemerkung oder eigentlich sogar ein bisschen schnippisch und es macht kurz Aua im Bauch und sofort denkt man, nee, die meint es nicht so. Und zack, ist es wieder weg.
Also darauf habe ich auch schon versucht zu achten. Aber es ist also total schwierig für mich, das überhaupt, also auch schon diesen Funken irgendwie zu
also
spüren.
Also du spürst dich selber ganz wenig.
Ja.
Dein ganzes System ist darauf ausgerichtet, die anderen wahrzunehmen, was ja auch häufig bei Kindern aus alkoholkranken Familien ist, dass man irre Antennen entwickelt. Wie ist Mama heute wieder drauf? Wie viel hat sie getrunken? Wie ist ihre Stimme? Wo muss ich wieder vorsichtig sein? Dass deine ganze Wahrnehmung mehr aufs Gegenüber fokussiert und du dabei selbst den Kontakt zu dir verlierst. Ist das richtig?
Teilweise, glaube ich. Also gerade in so Konfliktgesprächen mit meinem Partner ist es, glaube ich, schon so, dass ich dann oft auch in so einen Opfermodus verfalle und dann eher nur mich sehe und gar nicht mehr, wie geht es ihm eigentlich dabei. Also in anderen Situationen, wie eben wie das Beispiel, das du gerade genannt hast, mit einer Freundin, die dann irgendwie eine Bemerkung macht, da, glaube ich, ist es schon so. Aber in anderen Situationen ist es auch so ein Opfermodus, in den ich dann irgendwie verfalle.
Jetzt wird es ja noch schwieriger für dich.
Ja.
Weil einerseits weißt du, dass du zum Teil zu viel mit dir machen lässt und dich nicht genügend zur Wehr setzt. Und auf der anderen Seite reflektierst du ganz selbst ehrlich, jo, ich kann aber auch gut in die Opferrolle gehen. Das heißt, der Boden, wo du mal so das Gefühl hast, hier bin ich im Recht, der wird dann ja sehr dünn.
Mhm.
Also zwischen Über- und Unterreaktion. Überreaktion anscheinend manchmal deinem Freund und Unterreaktion bei vielen anderen Menschen. Also wo du dann zu wenig reagierst und bei deinem Freund zu sehr dich als Opfer wahrnimmst.
Ich weiß nicht, ob diese Opferhaltung dann manchmal auch so ein Fluchtmechanismus ist, dass ich denke, dann hört er auf, mit mir zu streiten, weil dann so quasi ich bin traurig und so nimmt
also du fängst dann an zu weinen.
Ja.
Und machst den anderen damit so ein bisschen mundtot.
Ja. Also der Vorteil ist, er lässt sich nicht mundtot machen, aber es bringt uns halt auch nicht weiter, wenn ich dann, also eben, wir sind einfach dann festgefahren in, ja, wir finden dann keine Lösung. Er ist nicht zufrieden, weil ich das Gespräch wieder mit entweder Stille oder Weinen beende.
Mhm.
Und ich bin nicht zufrieden, weil er natürlich, also verständlicherweise dann auch wütend ist, weil, ja, es nicht vorangeht.
Mhm. Was bräuchtest du, um ruhiger mal argumentieren zu können?
Das weiß ich nicht genau, weil wir es, also gerade mein Partner hat es auch schon mit allem Möglichen probiert, eben ruhig mit mir zu sprechen, irgendwie direkter mit mir zu sprechen. Klar wird es auch mal aufbrausend, aber die Situation, also ich verändere mich eigentlich in keiner Situation, egal wie ruhig dann so ein Streitgespräch ist. Also ich habe dann erst eben gedacht, vielleicht ist es, dass mir jetzt so dieses Aufbrausende irgendwie Angst macht oder so. Aber auch wenn es ruhiger wird, ist es nicht viel anders.
Okay, du hast ein ruhiges Gespräch, wo es eigentlich auch kein Streit ist, sondern eher vielleicht darum geht, ein paar Argumente auszutauschen.
Mhm.
Was befürchtest du denn würde passieren, wenn du deine Argumente nennst?
Ich glaube, da kommt dann die Verlustangst. Also ich habe dann schon Angst, dass man sich nicht einig wird oder manchmal habe ich auch keine Argumente, weil vielleicht habe ich tatsächlich irgendwie was falsch gemacht und habe aber keine Lösung dafür. Also ich kann dann nicht sagen, also ich entschuldige mich, aber ich kann nicht sagen, ich baue dein Vertrauen so und so wieder auf und dann sage ich gar nichts, weil ich keine Lösung habe.
Also du setzt dich enorm unter Druck, höre ich daraus.
Ja, aber ich glaube, dass es auch nötig ist in so einer Situation.
Weiß ich nicht. Also gleich die Lösung zu haben, in meiner Welt könntest du sagen, tut mir leid, aber ich habe jetzt auch keine Lösung. Also ne, hast du vielleicht eine Idee für eine Lösung? Man kann ja im Flow bleiben, weißt du?
Ja, also aber dann, also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bin ich auch in der Verantwortung, es wieder gut zu machen.
Ja, das meine ich mit Druck.
Ja.
Manche Fehler kann man ja auch mal durchwinken, dann ist es ja auch okay, wenn man sich entschuldigt.
Mhm.
Und dann ist ja auch wieder gut. Aber bei dir ist das immer, ich glaube, in deiner Welt ist das immer so was Großes gleich.
Ja, also eben um bei meiner Beziehung zu bleiben, also wir hatten am Anfang auch ziemliche Startschwierigkeiten, weil ich, glaube ich, damals sehr bindungsängstlich war und wahrscheinlich auch gar nicht bindungsfähig damals. Also ich habe da an mir gearbeitet und denke, es ist besser geworden, bis auf eben solche Themen wie solche Gespräche, die natürlich irgendwie auch grundlegend sind für eine gute Beziehung, dass man miteinander sprechen kann. Das ist mir so rational alles bewusst, aber eben zu Beginn oder so in dieser Dating-Phase waren halt viele Vertrauensbrüche und eben Lügen, weil ich nicht zu mir stehen konnte. Und da denke ich schon, bin ich in der Verantwortung, das Vertrauen wieder aufzubauen und ihm irgendwas zu bieten und mich nicht nur zu entschuldigen und ja.
Ja, gut, das würde man dann machen über Transparenz. Ne? Mhm. Dass man sagt, du, ich verspäte mich heute 10 Minuten, weil, ne? Oder ich bin hier, gerade hier, oder indem man sich öfter mal meldet, also dass der andere mehr wieder das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle bekommt. Mhm. Aber das ist ja nochmal eine andere Baustelle. Ich würde gerne jetzt fokussieren auf dieses, ich kann nicht reden. Mhm. Du sagst, du frierst ein.
Ja.
Das ist eine starke körperliche Reaktion, wo es sehr hilft, sich entweder im Sitzen oder im Stehen wirklich mal beide Füße auf den Boden zu stellen. Das kannst du jetzt auch gerade mal mitmachen. Mhm. Und dann zu atmen und darauf zu achten, dass man länger ausatmet als einatmet. Mhm. Um einfach mal wieder sich so ein bisschen zu erden. Vielleicht auch, wenn man auf dem Stuhl sitzt, die Lehnen anzufassen oder so. Mhm. Und dann mal wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Das geht auch, indem man sich nochmal im Raum orientiert, sich da nochmal genau umguckt. Und dann könntest du dir einen Satz zurechtlegen, zum Beispiel bei deinem Freund. Ich bin gerade wieder eingefroren, ich brauche jetzt einen Moment. Mhm. Um erstmal wieder so ein bisschen Raum und Zeit zu gewinnen.
Mhm. Also danke erstmal für den Tipp, so ich habe auch gemerkt, dass ich dann oft so in mich einsacke und auch so versuche mich irgendwie so zu verstecken hinter meinen Haaren oder ihn auch nicht mehr anzugucken und so. So mit Pausen habe ich schon versucht, so mal zu sagen, so okay, ich brauche jetzt irgendwie 5 Minuten, aber auch danach ging es oft nicht besser weiter. Also dann wusste ich trotzdem wieder nicht, was soll ich denn jetzt sagen? Was ist jetzt die Lösung wieder? Also, ja.
Ja, vielleicht hier auch nochmal eine kurze Erklärung, warum diese kleine Übung, die ich eben mit Lilly durchgeführt habe, überhaupt Sinn macht. Wenn jemand in den Freeze-Modus rutscht, dann ist das keine bewusste Entscheidung. Neurobiologisch gesprochen übernimmt ein sehr alter Teil unseres Nervensystems, nämlich der dorsale Vagus. Also der Teil, der für diesen Shutdown zuständig ist. Er fährt komplett das System runter. Herzschlag und Atmung verändern sich und der Muskeltonus geht runter und dadurch fällt dann eben auch das Denken schwer. Das Großhirn, also der präfrontale Kortex, also der Bereich, mit dem wir reflektieren und abwägen und sprechen können, ist in diesem Moment schlecht durchblutet. Und deswegen ist der Kopf auch so leer. Und genau hier setzen diese scheinbar so simplen Übungen an. Wenn ich meine Füße bewusst auf dem Boden spüre, aktiviere ich wieder sensorische Bahnen. Ich schicke meinem Gehirn die Information, ich bin hier, ich habe Kontakt, ich bin nicht ohnmächtig. Wenn ich länger ausatme als einatme, aktiviere ich den ventralen Vagus, also den Teil des parasympathischen Nervensystems, der für Beruhigung und soziale Verbundenheit zuständig ist. Die verlängerte Ausatmung signalisiert dem Nervensystem, die Gefahr ist vorbei, ich bin in Sicherheit. Und wenn ich mich bewusst im Raum orientiere, wo bin ich, welche Farben sehe ich, was höre ich, dann verlasse ich diesen inneren Alarmfilm und komme zurück in die Gegenwart. Orientierung im Hier und Jetzt ist immer ein Gegengift zur Erstarrung. Das heißt, ich arbeite also hier nicht zuerst am perfekten Satz für den Konflikt, sondern erstmal an der Biologie, die dahinter steckt. Das ist vielleicht dann auch zu groß angegangen. Ich glaube, es könnte dir sehr helfen, dich mal in kleineren Schritten zu bewegen. Einfach mal bei kleinen Sachen zu sagen, wenn er zum Beispiel sagt, oh, ich habe Lust, heute Abend essen zu gehen, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Mhm. Und dass du mal kurz in dich spürst und vielleicht spürst du dann, nö, ich hätte eigentlich mehr Lust, ins Kino zu gehen. Mhm. Dann auch zu sagen, du, ich hätte mehr Lust, ins Kino zu gehen. Oder wo es gar nicht um Streit geht, mal zu sagen, das sehe ich anders. Mhm. Ja, auch in deinem beruflichen Umfeld mit Kleinigkeiten mal anzufangen. Mhm. Zu sagen, nee, das passt mir jetzt gerade nicht so gut zeitlich. Oder das möchte ich lieber nicht. Oder das möchte ich. Dass dein System mal lernt, dass da gar nicht so viel Schlimmes passiert.
Also bei so Kleinigkeiten wie eben bei der Arbeit oder so oder ja, auch im Freundeskreis da oder eben auch Kleinigkeiten mit meinem Freund, so da fällt es mir inzwischen auch schon leichter.
Also da hast du schon dazugelernt, das ist doch gut.
Ja, ja.
Genau. Was du natürlich auch machen könntest, ist mit deinem Freund einfach mal gemeinsam zu üben. Mhm. Ihr nehmt irgendein Thema, was überhaupt nicht gefährlich ist für euch. Mhm. Ihr überlegt euch zum Beispiel, du bittest ihn, dir zu helfen, dass du besser rauskommst aus diesem Freezing-Gefängnis. Mhm. Ihr macht das einfach mal ein bisschen spielerisch. Ihr nehmt euch ein gemeinsames Thema vor, zum Beispiel, wohin fahren wir in Urlaub? Mhm. So. Und das muss aber auch noch nicht mal ernsthaft sein, wohin fahren wir im Urlaub. Ihr könnt das Spiel ja so spielen, ihr hättet auch genügend Geld, vielleicht Reisen zu machen, die ihr euch normalerweise nicht leisten könnt. Mhm. Und du überlegst hier mal, was wäre deine Traumreise? Ich sage jetzt irgendwas, in die Karibik. Mhm. So. Und er träumt aber von den Bergen oder von einer Kulturreise. Mhm. Und dann unterhaltet ihr euch einfach mal über das Thema und tauscht einfach ein paar Argumente aus. Mhm. Und so könnt ihr euch auch über andere Themen unterhalten. Die könnt ihr euch ja einfallen lassen. Ja. Heute reden wir mal, wie gestalten wir das Wochenende oder wohin fahren wir in den Urlaub oder was sind die Vor- und Nachteile von, was weiß ich, irgendwas. Mhm. Und dann übst du das einfach mal in einer ungefährlichen Situation, wo keine wirkliche Bedrohung da ist, wo es einfach nur mal darum geht, wie fühlt sich das an? Mal in Argumenten zu denken, mal zu sagen, was ich gut finde, was nicht, was ich will und was nicht. Mhm. Einfach, um dich da mal auch so ein bisschen reinzufühlen.
Ja.
Das würde ich auf der äußeren Ebene machen. Ich bin auch eine ganz große Freundin davon. Den Tipp habe ich ja auch schon auf dem Podcast gegeben. Wenn du entweder nimmst du dir richtig Zeit dafür oder du machst, man kann es manchmal auch beim Autofahren nebenbei machen oder bei einer Zugfahrt oder irgendwas, ja, oder bei totalen Routineaufgaben, wo man sein Gehirn nicht braucht, dass man mal eine alte Argumentation durchgeht, die du zum Beispiel mit deinem Freund hattest oder eben nicht hattest, weil du nichts gesagt hast.
Ja.
Und die einfach nochmal durchspielst und dir nochmal vorstellst, wenn du das Problem nicht hättest, was hättest du denn gesagt?
Mhm. Ja, das mache ich schon. Aber ja, da komme ich dann oft in, also ja, vielleicht mache ich mir dann auch wieder zu viel Druck, weil ich dann oft wieder in so einen Schuldmodus komme. Mir denke so, wieso habe ich es denn nicht so gesagt? Und ich will ja anders sein und ich habe es wieder nicht geschafft.
Genau, das ist Teil B des Problems, da kümmern wir uns gleich auch noch drum. Mhm. Aber das trainiert das Gehirn, weil das Gehirn kann gar nicht so gut zwischen Vorstellungen und Realität unterscheiden. Mhm. Und wenn du die innerlich nochmal nachgehst oder vielleicht auch mit deinem Freund sogar, zu sagen, hilf mir nochmal als Coach, weißt du so, ich brauche dich jetzt ein bisschen, ich will ja raus aus der Nummer. Können wir nochmal das Gespräch von damals nochmal nachstellen, aber diesmal rede ich und diesmal argumentiere ich. Mhm. Ja? Denn je öfter du das machst, desto normaler fühlt sich das auch für dich an. Weißt du, dein System beruhigt sich, weil du erlebst, du machst neue Erfahrungen, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Darum geht es ja. Dein Gehirn ist ja so geprägt, dass es immer denkt, es passiert was ganz Schlimmes. Mhm. Wahrscheinlich ist früher auch Schlimmes passiert. Und deswegen gehst du in den Freeze-Modus, dass du jetzt deinem Gehirn nochmal auf die sanfte Art beibringst. Du, die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa und schon gar nicht Mama. Und hier passiert eigentlich gar nichts. Mhm. Weil letztlich, mach es dir rational klar, belastest du ja durch eine offene, freundliche Diskussionskultur die Beziehung viel weniger.
Ja.
Als durch das, was jetzt passiert. Das heißt, deine Verlustangst berät dich ganz falsch.
Ja, total.
Die sagt dir halt die Klappe. Und tatsächlich wird es eurer Beziehung ja viel besser tun. Du könntest reden. Und reden heißt ja nicht sofort Streit. Also ganz viele konfliktscheue Menschen überschätzen maßlos, was passiert, wenn man einfach nur mal in ruhiger Art und Weise seinen Standpunkt vorträgt. Für die ist in ihrer Welt immer gleich Eskalation, Streit, Krieg, Trennung. Ne? Also viel zu hoch geputscht.
Ja, total.
Also in der inneren Katastrophenwelt. Und tatsächlich passiert ja nichts so Schlimmes, wenn man mal in Ruhe einfach ein paar Argumente auch vorträgt. Ja? Oder auch dann eben sagt, wenn es hitzig wird, weil dann würde ich jedem Paar mit oder ohne Freeze empfehlen, macht eine Unterbrechung, denn wenn wir zu wütend sind, sind wir auch blockiert von der Vernunft her. Da sollte man immer unterbrechen. Aber dass dein Gehirn lernt, da passiert eigentlich gar nichts Schlimmes.
Okay, ja, das probiere ich dann mal aus, ja.
Was aber ganz, ganz wichtig ist, all das wird nicht gut arbeiten, wenn du dich nicht auch deinem inneren Schattenkind zuwendest. Und ich merke da in diesem Gespräch noch ein bisschen zu wenig Verständnis. Ist eher die innere Kritikerin, die sagt, du bist Panel, kriegst es nicht auf die Reihe, ne? Mach doch mal die Klappe auf. So, ne? Also diese Schuldgefühle ganz weit im Vordergrund. Aber das kleine Mädchen braucht nicht noch mehr obendrauf. Das hat sie sowieso schon genug gehabt. Die braucht Mitgefühl und Verständnis.
Aber da denke ich oft, also ich habe, glaube ich, viel, also mich viel in meinem Leben so ein bisschen ja eben von außen leiten lassen und eben nicht auf mein Inneres gehört, was ich eigentlich will. Und dadurch ist, glaube ich, auch ganz viel irgendwie schief gelaufen und hatte Freunde, die mir aber dann auch immer so zugejubelt haben und eben die nicht kritisch waren und ich selbst war auch nicht reflektiert und nicht kritisch mit mir. Und ich hatte eher so das Gefühl, dass so diese kritische Stimme gefehlt hat. Und also ich glaube, vor allem durch meinen Partner ist so eine kritische Stimme oder so ein Spiegel in mein Leben gekommen, was für mich sehr wertvoll ist.
Das ist die auf der Erwachsenenebene.
Ja.
Gut, dass du es sagst, aber es gibt ja verschiedene Ebenen. Es gibt die innere Erwachsene. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist die auch öfter mal zu kurz gekommen in deinem Leben. Dass du dich in irgendwelche Abenteuer geschmissen hast oder irgendwelche Sachen gemacht hast. Wahrscheinlich auch aus deiner Überanpassung heraus, vermute ich mal, wo du dich gar nicht kritisch hinterfragt hast, sondern gesagt, hurra, die wollen mich haben, die mögen mich, ich bin dabei und mache dann allen möglichen Scheiß mit.
Genau, ja, absolut.
Ja, ja. So. Da hat es an der inneren Erwachsenen gefehlt. Mir geht es um die Ebene zu deinem inneren Kind. Wenn du Mitgefühl für dein inneres Kind gehabt hättest, auch schon in solchen Situationen, hättest du sagen können, oh je, mein Schatz, ich weiß, du sehnst dich so sehr nach Anerkennung und Bestätigung. Aber Liebling, ich glaube, das ist nicht der richtige Umgang für uns. Lass uns doch nach netteren Menschen umschauen. So, weißt du?
Ja, ja.
Das ist die andere Ebene. Dann ist die Erwachsene mit im Boot, die versteht, Kind sucht wieder Anerkennung und Bestätigung und ist bereit dafür ganz viel zu tun und stellt Kontakt zu dem verletzten Anteil her, anstatt sich von ihm treiben zu lassen. Na, du hast dich da warst du ja auch von deinem Schattenkind regiert.
Ja, ja.
Was der Anerkennung hinterhergelaufen ist. Gehen wir nochmal zurück ins Hier und Heute. Heute hast du oft diese innere Kritikerin in dir, die dich noch obendrein beschimpft, weil sie dir vorwirft, dass du zu schwach bist, mal einen Konflikt auszuhalten. Damit destabilisierst du dich noch mehr.
Okay, ja.
Ne? Weil du dich noch kleiner machst.
Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja.
Ja, es bringt dich ja auch keinen Schritt weiter.
Ja, genau, das merke ich
also
auch.
Also hat die jetzt schon mal sich durchgesetzt und du warst, weil sie dich angepeitscht hat, deswegen mutiger. Also es ist ja auch, es bringt ja nichts. Außer Selbstvorwürfen bringt es dir ja nichts. bringt dir wahrscheinlich das befriedigende Gefühl, dass du die Strafe innerlich bekommst, die du verdient hast. Na, nach dem Motto, ich fühle mich schuldig, ich habe da Mist gebaut, dass du dich dann noch selber so bestrafst, weißt du? Aber viel stärkender, wir reden ja von deinem Selbstwertgefühl, was so angegriffen ist. Und wenn wir vom inneren Kind, vom Schattenkind reden, reden wir ja auch über Selbstwertgefühl. Ist ja zu sagen, oh je, mein Schatz, jetzt weißt du gar nicht mehr wieder, was du sagen willst und sitzt da ganz erstarrt. Das war ja auch nicht leicht damals mit der Mama. Das war ganz schön schlimm. Die konnte immer so ausrasten und wusste es nie, woran sie ist. Und vor allen Dingen war das so fies, weil die hat dann auch über eine Woche nicht mehr mit einem geredet. Das war so gemein. Aber pass mal auf, der, ich weiß nicht, wie dein Freund heißt, ich nenne ihn jetzt mal Selim oder sonst was, das ist doch nicht die Mama und der liebt dich doch wirklich. Und du darfst so sein, wie du bist. Ja, du darfst wirklich auch mal sagen, was deine Meinung ist. Ja, also, dass du wirklich wie mit einem kleinen Kind redest, dass du unterstützt, auf den Spielplatz zu gehen, weil es vielleicht Angst hat vor den anderen Kindern, dass sie nicht mit ihm spielen wollen.
Ja, ja, es berührt mich gerade ziemlich.
Ich sehe, dass du hast Tränen in den Augen. Weil so lieb nämlich keiner mit dir gesprochen hat. Richtig?
Ja, also teilweise glaube ich schon, aber halt nicht, wahrscheinlich nicht in den wichtigen Situationen.
Ja, genau. Und deswegen ist da ja auch diese Einsamkeit in dir.
Ja.
Und deswegen kannst du in eine bessere Verbindung mit dir selbst gehen, mit diesem verletzten Schattenkind, dann fühlt das sich auch nicht mehr so einsam. Weil das fühlt sich dann gesehen und verstanden. Genau das, was dir ja immer gefehlt hat, ist, dass dich jemand wahrnimmt.
Ja.
Und das ist so diese innere Ebene, dieses liebevolle, verständnisvolle, immer wieder erklärende, dass die Gegenwart nicht die Vergangenheit ist. Denn durch deine Prägung verwechselt dein Gehirn ja immer die Vergangenheit mit der Gegenwart. Es kommt irgendein Streit auf und in Millisekunden bist du in deiner Kindheit und denkst, es ist gefährlich.
Ja. Ja? Ja, total.
Und wenn du in dem Moment dich ertappst und das innere Kind an die Hand nimmst und sagst, pass mal auf, mein Schatz, beruhig dich mal. Ganz mit der Ruhe. Wir müssen auch gar nichts sagen. Ich will dich nur versichern, du bist in Sicherheit. Du bist total in Sicherheit. Der Selim ist nicht die Mama. Wir sind hier komplett in Sicherheit und ich bin für dich da. Und vielleicht, wenn uns nachher was einfällt, können wir dann immer noch was sagen. Oder wir schreiben ihm einen Zettel, dann schreiben wir das drauf, was wir denken. So, aber erstmal nur, ich will dir sagen, du bist in Sicherheit. Und wir haben heute den, was weiß ich, 20. Februar 2026. Ja. Und wir sind groß.
Ja. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das hilft. Also ich hoffe es. Aber dadurch werde ich ja wahrscheinlich trotzdem nicht merken, wenn jemand meine Grenzen überschreitet, oder?
Doch.
Ah, okay.
Also die Reise wird natürlich länger. Bist du in Psychotherapie oder
ja. Bist
du? Okay, das ist ja auch schon mal gut. Weil es ja eigentlich ab heute darum geht, viel Kontakt zu dem inneren Kind herzustellen. Nicht nur in akuten Situationen, sondern wirklich öfter mal innerlich zu spüren, oh je, das war damals schlimm, na, aber es war ja nicht dein Fehler. Denn im tiefsten Inneren, welche Glaubenssätze hast du im tiefsten Inneren?
Ich bin nicht liebenswert.
Genau, also ist es dein Fehler, siehst du. Ja. Ich bin nicht liebenswert. Ich war der Fehler und nicht die Mama. Das ist ja das größte und schlimmste Missverständnis immer. Dass die Kinder auch, wenn sie groß sind, du bist ja heute groß, immer noch denken, ich bin nicht liebenswert und nicht Mama hat Scheiße gebaut. Ja? Zumindest, dass das nicht so richtig tief im Gefühl ankommt.
Ja.
Und auch diesem Kind dann wieder sagt, pass mal auf, mit Mama damals war, das war wirklich oft ziemlich schlimm. Das war nicht einfach. Du hattest immer so das Gefühl, die hat dich nicht richtig lieb oder die sieht dich nicht richtig, auch wenn sie sich um den Diabetes gekümmert hat. Aber ansonsten war sie ja doch sehr in ihrer Welt. Und dann hast du immer gedacht, ich bin nicht liebenswert. Aber ich muss dir ganz klar sagen, die Mama hat Fehler gemacht. Du warst vollkommen richtig, so wie du bist.
Aber das sehe ich, also da kommt auch wieder sofort diese Kritikerin hoch, weil ich mir denke, so ich, heute denke ich mir nicht, ich bin richtig, so wie ich bin, weil ich eben so viele Fehler gemacht habe und weil ich nicht so richtig weiß, wie mache ich es wieder gut oder wie lasse ich das hinter mir und.
Aber erstmal geht es um die alte Botschaft, ne? Mhm. Also du warst völlig in Ordnung, völlig richtig als Kind. Alle Kinder sind richtig und es ist Job der Eltern, ihrem Kind das Gefühl zu geben, dass sie geliebt sind und willkommen und nicht Job der Kinder, sich so zu verhalten, dass ihre Eltern sie ertragen können.
Ja.
Das ist nicht die Aufgabe von Kindern. So, also, so. Und dann kannst du ja auch einen Schritt weiter gehen und sagen, ach, Mäuschen, dadurch, dass du immer dachtest, du wärst nicht richtig und dass alles so schwierig war, hast du auch tatsächlich schon ein paar falsche Entscheidungen getroffen in deinem Leben.
Mhm.
Ne? Weil du immer so viel gemacht hast, um anerkannt zu werden, um irgendwie dazuzugehören. Und ja, ich verstehe dich total, dass du dich so entschieden hast. Aber ich, die große Lilly, werde jetzt mal besser für dich sorgen, dass wir vernünftigere Entscheidungen treffen. Ich werde bestimmen. Weil in der Vergangenheit habe ich dich sehr viel entscheiden lassen. Und damit warst du völlig überfordert.
Ja.
Also auch da kannst du in dieser liebevollen Haltung zu dir bleiben. Und dann wird was auftauen in dir. Nicht sofort, aber Schritt für Schritt. Und dann kriegst du immer mehr inneren Raum in dir und auch deine Gefühle wirst du wieder besser fühlen können.
Okay. Ach, und dann eben merke ich auch eher, wenn andere eben grenzüberschreitend sind und kann auch dann hoffentlich was sagen.
Weil du erlaubst es dir mehr und schaffst es mehr, bei dir selbst zu sein. Aber der erste und wichtigste Schritt ist, dass du in einen liebevollen, wohlwollenden Kontakt mit dem Kind in dir, mit dem Schattenkind gehst. Dass du raus aus der Kritik rein in das Verständnis und in das Mitgefühl, weil dann kann sich das innerlich mehr integrieren und du bist nicht immer dein eigener Feind. Weil so hast du ja zwei Lager in dir.
Ja.
Also du gehst ja total auch gegen dich selber vor. Auch mit selbstbestrafenden Gedanken und allem. Und dann bist du viel zu sehr da ständig an der Kriegsfront. Und dann kommt noch eine Front in Anführungsstrichen von außen und dann tiltst du. Na, dann geht gar nichts mehr.
Aber wie ist dann so ein guter Umgang mit eben Freunden, Partnern oder eben Außenstehenden, die vielleicht auch mal zu Recht Kritik äußern? Weil theoretisch ist es ja dann auch wieder ein, ich weiß nicht, drauftreten. Auch, also sie haben ja recht.
Berechtigte Kritik ist okay. Dann sagst du dem Schattenkind, ja, das tut jetzt weh. Weil eigentlich können wir gar keine Kritik gut ertragen. Aber das kommt natürlich auch von früher. Aber jetzt bleiben wir mal ganz erwachsen oder die Erwachsene. Da ist was dran. Und dann lässt die Erwachsene sich was einfallen, wie man sich dazu verhalten kann. Und insgesamt kannst du immer Zeit gewinnen. Freunde, dein Freund. Viele wissen, du kannst auch, ich weiß jetzt nicht, was du arbeitest, aber engeren Kollegen sagen, ich habe ein Riesenproblem mit Konflikten. Ich brauche immer einen Moment Zeit und sage dann, ich komme in 5 Minuten noch mal wieder, weil ich gebe dir morgen eine Antwort. Einfach Zeit raushauen.
Aber oft hat man ja nicht die Zeit in solchen Situationen, also wie jetzt die Situation mit meinen Eltern damals so vor der Tür. Also da musste ich ja jetzt eine Entscheidung treffen. So gehe ich mit rein, raste ich jetzt aus.
Ah, okay. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich, jetzt kommt noch der letzte ultimative Tipp, ich habe dir jetzt ein paar gegeben, als wichtigste innere Arbeit mit dem Schattenkind, dann in kleineren Schritten üben, dann Gespräche mal spielerisch nachstellen mit deinem Freund, könnt ihr auch bei langweiligen Autofahrten machen. Weißt du, wenn ihr jetzt länger im Auto sitzt, einfach mal ein bisschen hin und her argumentieren, dass du einfach mal übst. Ihr könnt ja alle möglichen Themen euch vornehmen.
Ja.
Und dann ist noch was ganz, gibt es noch was ganz Tolles, das sind Antwortstrategien. Dass du dir einfach mal, das sind ja oft sehr ähnliche Situationen. Jemand beleidigt dich, deine Eltern machen rassistische Kommentare, das ist ja alles vorbereitbar, das ist alles vorhersehbar. Dir einfach mal ein paar richtig gute Antworten zurechtlegst, die hast du auf Tasche.
Aber in den Momenten, also als es zum Beispiel mit meinen Eltern war, also da war ich nicht darauf vorbereitet. Also da, ich habe die davor überhaupt nicht so eingeschätzt und war ja selbst total überrascht davon.
Ja, okay, ja. Dann hast du halt, da warst du halt überrumpelt. Aber es gibt ja viele Situationen, die sind vorhersehbar.
Ja, ja.
Es ist vorhersehbar, dass jemand mal irgendwelche Bemerkungen macht und dass du einfach dich vorbereitest und dir ein paar gute Antworten zurechtlegst. Das sind auch oft Antworten, die sind völlig, die sind immer wieder anwendbar. Ne? Also wenn jemand dir irgendwas vorwirft, wo du ihn selber sagst, siehst, dann sagst du einfach, ja, das sagt ja gerade der Richtige. Ne? Weißt du so, ja, es gibt immer, oder die Nicole Staudinger, die ist ja so die Schlagfertigkeitsqueen, die hat auch darüber Bücher geschrieben, die kann das richtig gut. Einfach sagst, ach was. Weißt du so, irgendwas, weißt du so, einfach so ein paar Sachen. Ja. Ne? Oder wenn jemand dich wegen irgendeiner Kleinigkeit, ne, also korrigiert, irgendein Pingelkram, du Fuchs. Weißt du? Irgendwas.
Ja.
Also einfach ein paar Antwortstrategien, die kannst du auch, was weiß ich, kannst ChatGPT fragen oder sonst was, Bücher zur Schlagfertigkeit lesen, dich einfach besser vorbereitest auf solche Situationen.
Ja. Also hat es gar nicht unbedingt so viel mit der eigenen Haltung zu tun, sondern mit dem eben mit der Vorbereitung oder
ganz viel auch mit Vorbereitung. Also je besser du vorbereitet bist, also wenn du einfach so ein paar Sprüche immer auf Tasche hast, dann fühlst du dich ja auch schon wieder selbstsicherer, weil du weißt, du bist im Zweifelsfall gar nicht so ausgeliefert, sondern kannst einem deiner Sprüche aus der Tasche ziehen. Ne? Zum Beispiel kannst du das auch rückwärts sagen. Weißt du?
Ja.
Leg dir ein paar Antwortstrategien zurecht. Das gibt dir Selbstsicherheit.
Okay, ja. Danke. Gute Tipps.
Ja.
Ja.
Wie fühlst du dich jetzt gerade mit dem Gespräch?
Gut. Also ich muss das, glaube ich, noch so ein bisschen sortieren.
War auch viel.
Aber an sich, ja, gut. Also ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich erhoffe mir dann immer so ein, ich weiß nicht, so das Wundermittel, so jetzt sofort legt es einen Schalter um und dann ist alles anders. Immer auch wieder im Kopf ist mir bewusst, natürlich geht es nicht, aber ich glaube, auf sowas hoffe ich dann immer. Und,
ja klar, das ist ja so der Wunsch nach einer Lösung, ohne dass man selber so direkt die Verantwortung dafür übernehmen muss.
Ja, und auch, also eben, ich bin in Therapie und habe eben so das Gefühl, dass es immer so, ja, so Tippelschritte sind und nicht so mal ein großer Schritt, der vielleicht nötig wäre.
Der große Schritt ist, den ich dir gesagt habe, raus aus der Selbstanklage rein in das Mitgefühl für dieses Schattenkind.
Ja.
Das ist der ganz große Schritt. Wenn du das praktizierst, dann machst du einen großen Schritt.
Okay.
Wundert mich so ein bisschen, dass das in der Therapie nicht thematisiert wurde.
Ja, wir haben da sehr viel, also mit meinen Eltern auch aufgearbeitet, dass ich da überhaupt mal sehen konnte, dass sie keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, weil ich die sehr lange in Schutz genommen habe.
Ah, verstehe, dann war das erstmal so, geht es darum, dass du aus der Identifikation mit deinen Eltern erstmal ein Stück rauskommst.
Genau,
ja,
genau.
Okay.
Ja.
Aber dieses, man spricht deine Therapeutin drauf an und hast du mal mein Arbeitsbuch durchgearbeitet?
Ja.
Genau, also vielleicht machst du das nochmal jetzt mit einer inneren Haltung, mit einer anderen, dass du auf jeden Fall in diesen liebevollen Kontakt gehst und deinem Schattenkind immer wieder die Welt erklärst.
Ja.
Dazu habe ich ja auch eine Trance im Internet, die kann man kostenlos runterladen.
Dann probiere ich die auch mal, ja.
Ja, genau, die Schattenkind-Trance. Findet man, glaube ich, auf YouTube.
Ah ja, dann gucke ich da mal.
Ja. Ich meine, ja. Auf jeden Fall, wenn man es googelt, findet man das.
Ja, dass ich das Buch durchgearbeitet habe, ist auch schon bisschen her.
Ich glaube, du hast heute eine ganz andere Aufgeschlossenheit.
Ja, auf jeden Fall.
Hast ja schon einige Schritte gemacht. Du hast ja schon, guck mal, du hast sogar den Kontakt zu deinen Eltern abgebrochen. Es ist ja nicht so, dass du auf der Stelle trittst.
Ja, aber auch da lässt so die Schuld nicht so richtig los. Also auch das ist ein
ganz wichtiges Thema auch. Wenn du jetzt ein zweites Mal kommen würdest, würde ich genau daran arbeiten. Mhm. Denn oft bleiben wir auch bei unseren alten Glaubenssätzen, um die Bindung innerlich zu den Eltern aufrechtzuerhalten.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Denn wenn du dir eingestehen würdest, wie schlimm es wirklich war, und die Betonung liegt auf wirklich, weil das dieses wirklich meint, auch auf der emotionalen mit der alkoholkranken Mutter, dann müsstest du ganz schön sauer sein.
Ja, und dieses Wutgefühl fehlt mir eben auch. Also in allen Situationen.
Und das brauchst du zu einer echten innerlichen Trennung und dass du endlich deiner Mutter die Verantwortung vor die Tür stellst und nicht immer dir selber in Form von ich bin nicht liebenswert.
Ja, ja. Dann werde ich auch daran arbeiten.
Das geht aber alles.
Ja, ich hoffe. Also eben, ich bin auch schon so ein bisschen hoffnungslos, weil ich eben gerade bei diesem Einfrierthema einfach nicht vorankomme. Ja.
Du wirst es, wenn du das Schattenkind an die Hand nimmst.
Okay.
Das wird ein Game Changer.
Okay, ja.
Na, aber nicht nur in Akutsituationen, geübt wird in den normalen Situationen, ja, dass du dir auch immer wieder diese liebe Haltung für dir, zu dir selbst, da kannst du auch da mal innere Dialoge führen, da kannst du dich auch schon trainieren im Argumentieren.
Ja, ja. Na?
Kein Kind kommt schlecht auf die Welt. Es ist nicht die Aufgabe des Kindes, seinen Eltern zu gefallen, sondern und so weiter, ja.
Ja.
Okay. Und das wird ein Game Changer.
Ja, gerade in den ruhigen Situationen ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, weil ich das wahrscheinlich vernachlässigt habe. Ja.
Dieses Selbstgefühl und dieses Selbstmitgefühl.
Ja.
Okay.
Ja, super.
Dann dir vielen Dank.
Ich danke dir auch, Steffi. Dankeschön.
Ja, das war wieder ein sehr schönes Gespräch, auch ein sehr anspruchsvolles mit der Lilly, denn was sie mir da erzählt hat, das ist ja keine Kleinigkeit. Und da stecken ja auch viele ganz, ganz tiefe alte Muster dahinter. Und das kann man natürlich nicht in diesem Format sofort auflösen. Das wäre ja zu schön. Ich denke aber, dass ich ihr etwas sehr Wertvolles mitgeben konnte, nämlich diese Veränderung des inneren Dialogs. Also weg von dem inneren Kritiker bzw. Kritikerin hin zu diesem Selbstmitgefühl und dem wirklichen Kontakt und der inneren Selbstannahme mit ihrem Schattenkind. Und diese Stellen des Gesprächs haben sie auch immer sehr berührt. Sie hatte Tränen in den Augen und das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, wie erlösend so etwas sein kann und sich anfühlt, einfach mal liebevoll mit sich zu reden. Und dann habe ich ihr natürlich auch ein paar Tools noch auf der Handlungsebene mitgegeben, wie eben die Gespräche einfach mal zu trainieren. Dadurch lernt das Gehirn so viel in diesen Simulationen und eben auf verschiedenen Ebenen zu trainieren. Einerseits innerlich mal alte Gespräche nochmal zu rekapitulieren, aber auch äußerlich mit ihrem Freund mal über Sachen zu diskutieren, die jetzt für die Beziehung absolut nicht bedrohlich sind, aber wo sie sich einfach mal daran gewöhnt, im Gespräch zu bleiben, Argumente vorzutragen. Das bringt wirklich viel, weil da auch dann neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen und die Erfahrung gemacht wird, dass sie trotzdem noch in Sicherheit ist, dass die Beziehung nicht bedroht ist, nur weil sie mal in eigener Sache ein paar gute Worte einlegt. Und dann natürlich auch die Akutübung für den, wenn sie wieder in Freeze-Modus reingeht, sich erstmal wieder zu erden und ihr Nervensystem wieder anzuschalten sozusagen. Und ich denke, wenn sie da jetzt ein bisschen dranbleibt, vor allen Dingen auch im guten Kontakt lernt mit ihrem inneren Kind und auch an den Übungen dranbleibt und zusätzlich ist sie auch noch in Psychotherapie, wird sie bestimmt noch gute weitere Schritte gehen können in Richtung, ich kann mich frei ausdrücken. Auf jeden Fall drücke ich ihr die Daumen dafür. Dann bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.